Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart, herzlich willkommen. Als 1974 in Italien Elsa Morantes Kriegsepos La Storia erschien, war das ein enormes Ereignis. Der Roman erzählt vom Schicksal einer Lehrerin während des Zweiten Weltkriegs und das Buch traf einen Nerv. Storia, das ist das italienische Wort für die große Geschichte und auch die kleine. Und La Storia wurde zum größten italienischen Bucherfolg der Nachkriegszeit, der sich erst wieder mit Umberto Eco und Elena Ferrante wiederholte. 800.000 Mal verkaufte sich der Roman allein im ersten Jahr. Wie Elsa Morante mit ihrem Stoff umgeht, beschäftigt uns gleich. Zuerst setzen wir unsere Reihe Faschismus verstehen fort über literarische Werke der Weimarer Republik, die die kommenden Katastrophen antizipieren. Angela Gutzeit hat einen Band der Schriftstellerin Annette Kolb entdeckt. Die Deutsch-Französin war weltläufig, damals viel gelesen und durch und durch unbestechlich. Kolbs beinahe vergessenes Beschwerdebuch von 1932 hat etwas erschütternd Weitsichtiges.
Sie ragt wie ein Monument aus der Wirrnis der Zeiten, schrieb der Verleger Gottfried Beermann Fischer in seinen Erinnerungen über Annette Kolb. Gebildet, mehrsprachig, in der männlich dominierten Literaturwelt Deutschlands wie Frankreichs bestens vernetzt, behauptete die Schriftstellerin ihren zeitweise sehr einsamen Platz als Kämpferin gegen Krieg und Völkerhass. Dem Hurra-Patriotismus zu Beginn des Ersten Weltkrieges trat sie 1915 in Dresden öffentlich entgegen. Ihre Rede, in der sie für die Gründung einer internationalen pazifistischen Zeitschrift warb, ging im Tumult des Saalpublikums unter. Das bayerische Kriegsministerium erteilte der Münchnerin schließlich Publikationsverbot. 1917 floh sie das erste Mal vor den Anfeindungen ins Ausland. Von ihrem Kurs abbringen ließ sich die Kolb aber nicht. Im Gegenteil. Wohlwissend, wie fragil die Demokratie der Weimarer Republik war, warb sie in Essays, Artikeln, Briefen und Reden mit Werf und ironischer Bissigkeit für die Versöhnung mit dem sogenannten Erzfeind Frankreich. Gern nahm sie sich auch selbst auf die Schippe. In ihrem Text Bestelltes Selbstporträt für Quartana formulierte sie kokett ihr Selbstverständnis als politisch engagierte Schriftstellerin.
Zum Schreiben drängte sie nicht das Talent, sondern ihre Meinungen. Und darin, was immer man euch heute über sie erzählen mag, liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit.
Nachzulesen in Annette Kolbs Beschwerdebuch, 1932 erschienen, versammelt es kleine Skizzen, zum Beispiel über das Leiden an der Radiomusik oder an den Anglizismen in der deutschen Sprache, über ihr Interesse an Virginia Woolf und der englischen Literatur oder über die quirlige Metropole Berlin. Ja, sogar Hundegeschichten sind in diesem Bändchen zu finden. Auf den ersten Blick ein launiges Potpourri, glänzend formuliert, aber scheinbar harmlos. Zu lesen als Einsprüche gegen Modeerscheinungen und Banalitäten in ihrer Zeit. Aber je weiter man liest, desto deutlicher wird ihr eigentliches Anliegen. Eingestreut zwischen diese Gesellschaftsskizzen, übrigens eine Form, mit der die Autorin bereits in ihren Romanen Das Exemplar und Daphne zu brillieren verstand, finden sich deutliche Warnungen vor einer erneuten Katastrophe. Es geht ihr wieder einmal ums Ganze. Der Frieden in Europa, die Verständigung mit Frankreich, die Meinungsfreiheit, alles stehe wieder durch den zunehmenden Extremismus im Land auf dem Spiel, schreibt Annette Kolb in Texten wie Neue Zeiten, Demokratie oder Geständnisse.
Es sind wieder die Töne von 1914. Und es wird ihnen geglaubt. Und unsere politischen Manieren sind die der Schulrangen und alles ist so dumm.
Wenige Zeilen weiter.
Studenten, die jüngst ihr Deutschland über alles in den Straßen von Mühlhausen ausriefen, dass wir uns nicht vor unseren Nachkommen genieren.
Angesichts der Barbarei auf den Straßen, die sie vor allen Dingen den Nazis zuschreibt, aber auch den bolschewistisch infizierten Linksextremisten, denkt Annette Kolb immer wieder über Goethe nach, welchen Stand dieser dem Patriotismus abgeneigte Dichter und Politiker in ihrer eigenen Zeit, die sie als Endzeit für alle freien Geister begreift, wohl hätte.
Und man stelle sich das Auge vor, mit welchem er sich von dem schmählichen Bild unserer Extremisten abwenden würde, die aufeinander losfahren wie die Wilden. Nur nicht glauben, dass die Nazibanden vor einem Goethe-Verrecke zurückstünden. Er wäre heute wohl außer Landes.
Annette Kolb hatte ein feines Gespür für die politischen Verschiebungen in der Gesellschaft, für die Verrohung der Sprache und die schleichende Nazifizierung ihrer Mitmenschen. Im Kapitel Notizblock steht ein oft zitierter Satz von der Kolb und er ist von erschreckender Aktualität.
Wenn mir jemand sagt, ich bin kein Nazi, aber, dann weiß ich schon, dass er einer ist.
Dieses kleine, fast unscheinbare Beschwerdebuch ist Annette Kolbs letzter, vehementer, publizistischer Einspruch gegen die zunehmende Infizierung der Weimarer Demokratie durch den nationalsozialistischen Ungeist. Lieber gekillt oder liquidiert, als ohne Recht auf freie Meinungsäußerung zu leben, schreibt sie in diesem Buch unter dem Titel Ausrufungszeichen. Ein Jahr später muss sie erneut fliehen. 1936 wird sie französische Staatsbürgerin. Als sie auch das nicht mehr schützt, emigriert sie in die USA. In der Nachkriegszeit wieder in München angesiedelt, wird Annette Kolb mit Preisen überhäuft. Literarisch jedoch findet diese couragierte Autorin keinen Anschluss mehr. Ihr Beschwerdebuch ist nur noch antiquarisch erhältlich. Aber es lohnt sich, diese große Europäerin und aufrechte Demokratin gerade in unserer heutigen Zeit wieder zu lesen.
Angela Gutzeit empfiehlt Annette Kolbs Beschwerdebuch. Alle Beiträge der Reihe Faschismus verstehen finden Sie in unserer Audiothek. Morgen geht es weiter. Wir bleiben in derselben historischen Phase, nur betrachtet aus der Retrospektive. Die italienische Schriftstellerin Elsa Morante wollte mit ihrem Roman La Storia eine Ilias unserer Zeit vorlegen. Die Geschichte von ganz normalen Menschen, die sich inmitten von Krieg und Zerstörung zu behaupten versuchen. Ihre Heldin Ida Mancuso ist eine verwitwete Grundschullehrerin jüdischer Herkunft. Ihr Sohn macht gemeinsame Sache mit den Faschisten. Sie wird von einem deutschen Soldaten vergewaltigt und bringt ein Kind zur Welt, das zum Kern ihrer Existenz wird. La Storia, im Original 1974 erschienen und ein bahnbrechender Erfolg, liegt jetzt in einer Neuübersetzung von Maja Pflug und Claudia Ruschkowski vor. Worin die Kraft dieses Romans läge, wollte ich als erstes in meinem Gespräch mit Claudia Ruschkowski von ihr wissen.
Die Kraft dieses Romans liegt sicherlich in seiner unglaublichen Aktualität, damals und heute, und in der Zeichnung der Figuren mit einer Sprache, die wirklich außerordentlich bemerkenswert ist. Also das, was Elsa Morante sprachlich leistet, in dieser Zusammenstellung, Charakterisierung der Figuren, der Zusammenstellung der Ereignisse, der Vermischung von großer historischer Weltgeschichte mit der Geschichte der sogenannten kleinen Leute, ist einzigartig.
Diese Figuren, Ida, die Lehrerin, später dann ihr Sohn, Useppe, was macht die denn aus? Was ist das Eigene? Wie kann sie das erzeugen?
Indem sie jedes auch noch so kleine Detail bis ins Äußerste beschreibt, ohne dass das zu viel wird, merkwürdig oder langweilig wird, sondern sie arbeitet fast wie eine Malerin. Sie setzt so viele Farben und Lichter, bis die Gestalt vor unseren Augen entsteht.
Was hat Sie, Claudia Ruschkowski, dann am meisten beschäftigt, als Sie jetzt so tief eingetaucht sind in den Roman gemeinsam mit Maja Pflug, auf der inhaltlichen Ebene erst einmal?
Ich glaube, Maja Pflug und mich hat beschäftigt, dass sich diese Weltgeschichte, von der Elsa Morante spricht und von der sie sagt, und die Geschichte geht weiter und weiter, tatsächlich, während wir übersetzten, derartig zugespitzt oder wiederholt hat und wir nahezu wie viele Menschen heute verzweifelt waren und sind, dass es dazu kommen muss, dass auch solche Bücher, nicht nur Bücher, die Erlebnisse, die Erfahrungen zu nichts zu führen scheinen. Und dann hat uns natürlich das Schicksal der Figuren bewegt, dieser Lebendigkeit der Figuren, dieser Figuren, die am Ende alle sterben. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, gibt es eine Hoffnung, die Elsa Morante mitliefert? Sicherlich gibt es das.
Es ist eine Geschichte von Gewalt und diese Heldinnen und Helden geraten ja immer wieder zwischen die zermalmenden Zeitläufe, also sind ihnen ausgeliefert. Was wäre denn das Hoffnungsvolle?
Ja, sie sagt es eigentlich selber, Elsa Morante. Denn sie schrieb, durch das dokumentarische Wachrufen des Zweiten Weltkriegs habe ich versucht, mich selbst und die anderen zu einer Öffnung des Bewusstseins für eine reale, mögliche Transformation der menschlichen Geschichte aufzurufen. Das ist der Punkt. Es geht um ein Aufwachen. Also sie sagte selbst, La Storia ist eine politische Aktion. Und der gilt es, eine angemessene Sprache zu geben. Das heißt also, es trifft uns alle, dass wir aufwachen und sagen, Schluss damit. Wir können sicherlich der Geschichte keine großen anderen Läufe geben, aber wir können sagen, Kriege, nein. Ich glaube, das ist ihr Aufruf und das gibt Hoffnung.
Es ist ein sehr episch gestaltetes Werk und damals war in Italien ja gerade die Avantgarde angesagt, Anfang der 70er Jahre. Und Elsa Morante macht etwas ganz anderes. Sie haben ja die Sprache schon erwähnt, Claudia Ruschkowski. Was passiert da eigentlich genau?
Das Bemerkenswerte bei ihr ist, dass sie das Reale, das Wirkliche, mit etwas scheinbar Märchenhaftem verquickt. Auch in ihrer sehr filigranen, aber unendlich kraftvollen Sprache. Und am Ende aber spürt man, dass beides ineinander geht. Und würde man zum Beispiel dieses Fiabesque fortlassen, dann wäre das Reale grau. Aber dadurch bekommt das Reale etwas Träumerisches, etwas Fantastisches, etwas Verrücktes, etwas Merkwürdiges. Und das macht das Buch, je mehr man liest und liest, immer lebendiger. Es ist wie ein Lebensstrom, der einen mit fortreißt und der übrigens einen auch zum Weinen bringt. Das muss man wirklich sagen. Zum Weinen aus Trauer und wirklich aus diesem Mitleid für die Menschen, die sterben. Und alles konzentriert sich auf die Figur des kleinen Giuseppe, des Kindes, eigentlich wie der kleine Christus. Also es hat auch sehr viel christliche Bezüge, der 6 Jahre alt wird, der so gut ist, so offen, so lebendig, so rein, so menschlich für die Gewalt der anderen.
Sie haben gemeinsam mit Maja Pflug, Frau Ruschkowski, diese Neuübersetzung bewerkstelligt. Wie ist es Ihnen denn in diesem Bergwald der Sprache von Elsa Morante ergangen?
Wir haben uns an einen Satz von Natalia Ginzburg gehalten, den Maja Pflug herausgefischt hat. Und Natalia Ginzburg sagt, dass man beim Übersetzen die Augen fest auf die geliebte Welt des anderen richten soll und sich wie eine Ameise an ein Blatt, an jedes Wort des geliebten anderen klammert. Wir haben also wirklich die Syntax von Elsa Morante aufgenommen. Wir haben uns daran gehalten, soweit es im Deutschen möglich ist. Das sind viele Schachtelsätze, es sind sehr viele unterschiedliche linguistische Momente. Sie arbeitet auch mit Reimen. Es geht um die Melodie, es geht um die Poesie, den Rhythmus. Und so sind wir ihr immer fest auf den geliebten Gegenstand gerichtet gefolgt.
Es ist nicht die erste Übersetzung. Die erste stammt von Hanneliese Hinterberger. Wie geht man denn damit um als Übersetzerin? Schaut man sich das gar nicht mehr an oder guckt man da doch manchmal rein?
Doch, vor allen Dingen am Anfang. Denn man will ja verstehen, was ist da passiert und wie reagiert man jetzt selber auf den Text. Wenn ich überlege, dass Hanneliese Hinterberger, das war Maja und mir wirklich klar, eine grandiose Arbeit geleistet hat, also ohne Internet, muss man in die Bibliotheken gehen, wie fischt man das alles raus, dann kommt die andere Zeit hinzu. Dann haben wir aber festgestellt, der Roman ist im Deutschen viel länger geworden und hat unglaublich viele Relativsätze, die man letztlich nicht braucht. Und dann haben wir ziemlich früh angefangen, nicht mehr in die alte Übersetzung zu schauen und uns wirklich treiben zu lassen, denn da wir zu zweit gewesen sind, konnten wir alles miteinander besprechen, diskutieren, überlegen. Und das hat einen ganz großen Vorteil. Es macht unglaublich Spaß. Und die Zusammenarbeit war außerordentlich schön.
sagt Claudia Ruschkowski über La Storia von Elsa Morante von ihr und Maja Pflug übersetzt. 768 Seiten für 38 Euro bei Wagenbach. Ganz anderen im Vergleich zu der Zeit während des Zweiten Weltkrieges eher alltäglichen Herausforderungen muss sich unsere Gesellschaft heute stellen. Fachkräftemangel und Überlastung. Die Managerin Elli Oldenburg plädiert für eine Neuerfindung von Arbeit. Was sich verändern müsste, erklärt sie in ihrem Buch Workshift. Anne-Kathrin Weber hat es gelesen.
Was kostet ein Nachmittag am Sandkastenrand? Das ist eine der zynischen Lebensfragen, die sich viele von uns früher oder später stellen, meint Elli Oldenburg. Sie hat lange als Marketing- und Vertriebsmanagerin bei Google gearbeitet, gehört also zu den sogenannten High Potentials der freien Wirtschaft. Und wie so viele arbeitende Eltern in der Rush-Hour des Lebens, in der man sich im Job entwickelt und immer mehr Familienaufgaben übernimmt, stellt sie die Verhältnisse, unter denen wir leben und arbeiten, zunehmend in Frage.
Die Rechnung, dass es so etwas wie Vereinbarkeit geben könnte und dass sie nach ökonomischen Gesichtspunkten funktioniert, sie geht nicht auf. Für die Unternehmen nicht, wenn Entscheiderinnen und Entscheider mit tiefen Augenringen im Meeting sitzen. Und für die Menschen im Unternehmen nicht, weil sich jede Stunde mit der Familie in eine gefühlte Kostenfalle verwandelt.
So wie es ist, kann es nicht weitergehen. Mit diesem Grundtenor reiht sich Workshift in den immer größer werdenden Kanon an Manifesten ein, die eine neue Arbeits- und Zeitkultur einfordern. Ihre Ansprache richtet Elli Oldenburg an einen ganz bestimmten Personenkreis, nämlich gut ausgebildete und leistungsstarke junge Menschen, die nach und nach die Führungsetagen größerer Unternehmen erklimmen und für die die 60-Stunden-Vollzeitwoche der Standard ist. Die Autorin spricht sich für flexible und kollaborative Arbeitsarrangements aus, die mehr Zeit für Familie und gesellschaftliches Engagement ließen, wie beispielsweise das sogenannte Jobsharing, das, anders als die klassische Teilzeit, durchaus auch mit Karrierezielen vereinbar sei. Das Buch offenbart viele Privilegien der Zielgruppe, der, Zitat, mutigen Führungskräfte. Privilegien, denen sich Oldenburg immerhin durchaus bewusst ist. Workshift ist aber kein klassischer Vereinbarkeitsratgeber für diejenigen, die über genügend Möglichkeiten verfügen, nur an 3 Tagen die Woche zu arbeiten. Die Autorin macht klar, dass privatwirtschaftliche AkteurInnen eine große Verantwortung dafür tragen, Klima und Demokratie zu schützen und dafür die Unternehmenswelt umzugestalten. Das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Politik bleibt im Buch weitgehend unangetastet. Oldenburg setzt in ihrer Analyse klar auf den eigenverantwortlichen Wandel innerhalb der Unternehmen. Neben Geld regieren laut Oldenburg auch betriebswirtschaftliche Kennzahlen die Arbeitswelt.
Aktuell messen sie vor allem eine Bewegung: Wachstum.
Moniert die Autorin und spricht sich dafür aus, dass Unternehmen künftig auch die realen Kosten, die Produkte oder Dienstleistungen verursachen, einkalkulieren. Dazu zählen
die soziale, physische und mentale Gesundheit von den Menschen im Unternehmen und in den Partnerunternehmen entlang der Lieferketten. Es gehören auch ökologische Folgeschäden und sicherheitspolitisch bedenkliche Abhängigkeiten entlang der Liefer- und Produktionsketten dazu.
Deswegen fordern Oldenburg und ihre Co-Autorin Anne Jacobi in ihrem charakteristischen Business-Jargon
Update bitte.
Mit ihrer wirtschaftsaffinen Grundhaltung holt Elli Oldenburg diejenigen ab, die keinen radikalen Systemwechsel anstreben, um der, Zitat, permanenten Performance-Party Einhalt zu gebieten. Ein Systemwechsel, mit dem die Autorin durchaus selbst schon einmal geliebäugelt habe. Aber
ich arbeite selbst schon zu lange in dieser komplexen Maschinerie namens Hyperkapitalismus, um zu glauben, dass man sie allein mit aktivistischem Idealismus zerschlagen und am nächsten Tag ein neues System hochfahren könnte. Das funktioniert nicht.
Deshalb plädiert Elli Oldenburg in Workshift für eine moderne Wirtschaft, in der sich der notwendige Wandel am besten über, Zitat, knallharte Business-Ziele vollziehe. Ein spannender und pragmatischer Gedanke, der die wichtige Debatte um eine neue Zeit- und Arbeitskultur durchaus bereichert.
Soweit Anne-Kathrin Weber über das Buch Workshift, warum wir heute anders arbeiten müssen, um unser Morgen zu retten. Von Elli Oldenburg verfasst mit Anne Jacobi, erschienen bei Campus, 239 Seiten, 30 Euro. Dass die Aufforstung von Korallenriffs gelingen kann, ist Thema bei Forschung aktuell nach den Nachrichten. Für den Büchermarkt verabschiedet sich am Mikrofon Maike Albart.